Jetzt ging ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder dieses Gespenst Wasserprivatisierung in der EU durch die Medien. Und letzte Woche war das Ganze dann plötzlich abgesagt. Es hat sich 1 Million Unterschriften gefunden in 7 verschiedenen oder mindestens 7 verschiedenen EU-Staaten. Kannst du einfach nochmal die Vorgeschichte erzählen?
Es ist also eine europäische Bürgerinitiative, die seit dem letzten April des letzten Jahres im Grunde erstmal überhaupt möglich gewesen ist, aufgrund des Vertrags von Lissabon, damit es überhaupt Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung auf europäischer politischer Ebene gibt. Also das ist eine der ersten, also es gibt mehrere, momentan laufen 15 oder 16 Bürgerinitiativen, aber wir sind die einzige zurzeit, die erfolgversprechend aussieht, dass wir es tatsächlich auch hinbekommen. Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes in Europa haben sich quasi das dann zunutze gemacht und haben mal darüber diskutiert, was man dann nicht machen könnte, um eine der ersten Bürgerinitiativen mit zu unterstützen oder auf den Weg zu bringen. Und da haben wir festgestellt, dass wir also im Bereich Wasser schon sehr lange zusammenarbeiten und auch sehr viele ähnlich klingende Forderungen im Grunde haben und haben dann im Grunde die Bürgerinitiative Wasser ist ein Menschenrecht im Grunde initiiert, weil es innerhalb Europas auch Menschen gibt in den EU-27-Staaten, beziehungsweise jetzt EU-28-Staaten, circa 2 Millionen Menschen gibt, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und zu entsprechender Sanitärversorgung im Grunde haben. Das war für uns der Ansatz, dass man da etwas tun muss. Es gibt natürlich auch weltweit von der UN auch die Absprache, dass Wasser Menschenrecht werden soll. Da haben sich aber viele europäische Staaten vor ihrer Verantwortung gedrückt und haben dem Ganzen nicht zugestimmt. Und das ist eigentlich der Haupttenor gewesen, was wir mit unserer Bürgerinitiative auf den Weg bringen können, dass eben Wasser in allen Ländern, insbesondere in Europa, eben für jeden Menschen zugänglich wird und auch entsprechende Sanitärversorgung da ist, dass keiner mehr daran stirbt oder erkrankt an der Geschichte. Der zweite Aspekt ist im Grunde, dass wir uns gegen die Liberalisierung der Wasserwirtschaft aussprechen. Das heißt also, Wasser ist für uns eben keine Ware, sondern es ist ein öffentliches Gut der Daseinsvorsorge, das möglichst in kommunaler Hand auch verwaltet werden könnte. Und da gibt's jetzt im Grunde den Schluss zu der EU-Dienstleistungskonzessionsrichtlinie, die momentan diskutiert wurde und die wir eben maßgeblich jetzt auch durch die erreichten Unterschriften, die wir haben, auch dann bewegt haben und dafür gesorgt haben, dass Wasser aus dem Geltungsbereich rausgenommen wird.
So eine Konzessionsrichtlinie, die wurde vom Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen eingebracht, ist das richtig?
Der Binnenmarktausschuss, also der dafür zuständig ist, und der zuständige Kommissar ist der Herr Barnier, ein Franzose von Herkunft her. Und die haben eben eingebracht, dass man diese Dienstleistungskonzessionsrichtlinien geben. Darum geht es eigentlich in dieser Richtlinie, dass eben, wenn Konzessionen vergeben werden, dass die eben unter entsprechenden Regeln gemacht werden müssen. Und aus Transparenzgründen will man diese Regeln im Grunde einführen. Deswegen wird auch immer erzählt, also dass man hat überhaupt keine Wasserprivatisierung vorgehabt, sondern man will eben das möglichst alles transparenter machen gegen die Korruption, die es natürlich auch im Wasserbereich gäbe in einigen Ländern Europas. Und deswegen hat man die aufs Schild gehoben. Hinter der vorgehaltenen Hand ist aber im Grunde zu erkennen, wie in der Vergangenheit auch schon bei den unterschiedlichsten Richtlinien, dass man es schon herstellen will, dass Wasser auch ein echter Markt wird. Und da eben dann entsprechend auch dafür sorgen würde, dass Wasser tatsächlich privatisiert würde. Und deswegen werden wir auch mal, oder die Bürgerinitiative dahingestellt, also mir da Unwahrheiten erzählt hätten. Klar, offiziell gibt das keiner zu, aber hinter vorgehaltener Hand, wie gesagt, ist das eben ein Thema und da wollte man diese Privatisierung mit erreichen, um eben insbesondere den großen französischen Wasserkonzernen da die Tür öffnen, damit hier auch entsprechende lukrative Märkte in Europa dann auch angreifen können.
Und wir hatten ja jetzt schon in einigen Regionen in Portugal und Griechenland oder auch in Berlin schon vor einigen Jahren eine Teilprivatisierung. Gibt es da Perspektiven, das wieder zu rekommunalisieren oder was sind die Alternativen? Genossenschaften, Kollektivierung, habe ich jetzt schon gehört. Gibt es Projekte und Pläne, Wasserwerke zu kaufen?
Also da läuft schon eine ganze Menge im Grunde. Also in Portugal und Griechenland zum Beispiel, das ist natürlich ganz andere Vorzeichen, sondern die leiden eben erheblich unter der Finanzkrise und unter ihren eigenen Schulden. Da gibt es eben, damit es überhaupt Unterstützung von europäischer Seite gibt, gibt es den Zwang der Troika im Grunde, dass gesagt wird, ihr müsst verkaufen. Also das tun die nicht freiwillig, sondern da wird der Druck aufgemacht. Aber auch da können wir aus unseren Erfahrungen zehren, also dass da auch die Bürgerinnen und Bürger da auch gar kein Interesse dran haben, sondern die sind mit ihrer Wasserversorgung, die da in kommunaler Hand ist, eigentlich zufrieden. Und die Probleme liegen eigentlich an anderer Stelle und jetzt nicht als Heilmittel im Grunde der Verkauf dieser Wasserbetriebe in den jeweiligen Ländern. In Deutschland gibt es auch Rekommunalisierungsansprüche. Berlin ist als Beispiel ja gerade genannt als Teilprivatisierung. Da sieht es zurzeit wohl so aus, dass das komplett rekommunalisiert wird. Das wird aber so sein, dass das also quasi als normale kommunale Gesellschaft weitergeführt wird, so wie das ausschaut. Und es gibt natürlich auch in Bürgerverbände, die da ein Interesse haben, auch da eventuell genossenschaftliche Modelle rauszubilden. Aber das ist jetzt nichts von seitens der Gewerkschaft, was wir so unbedingt unterstützen, sondern wir sind natürlich auch darauf bedacht, dass sich die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten an der Stelle nicht verändern, insbesondere nicht negativ beeinflusst werden. Und da haben wir leider auch bei Rekommunalisierung häufig schon schon erlebt, dass das auch zulasten der Beschäftigten geht. Egal, ob ich jetzt quasi eine Privatisierung vorantreibe oder eine Rekommunalisierung wieder, dann gelten die gesetzlichen Bestimmungen, die gleichgesetzlichen Bestimmungen, und das führt nicht unbedingt zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Deswegen sind wir da ein bisschen kritisch, da muss man jeden einzelnen Fall prüfen. Wenn eine Kommune das ernst meint, muss sie auch dazu bereit sein, die Arbeitsbedingungen entsprechend für die Beschäftigten auch vernünftig abzusichern.
Die Kampagne geht ja jetzt noch bis zum 9. September, also noch 2 Monate, und der Anspruch sind 2 Millionen Unterschriften.
Also momentan haben wir 1,7 Millionen Online-Unterschriften. Wir sind in 11 Ländern momentan erfolgreich, und wir hoffen auch, dass wir noch am 12. Land Italien, dass die das auch noch jetzt in der Sommerpause oder in der Sommerzeit jetzt nochmal hinbekommen, da entsprechende Unterschriften zu bekommen. Wir halten also die 2 Millionen Unterschriften insgesamt in Europa für machbar. In Deutschland haben wir zurzeit 1,3 Millionen Unterschriften, Online-Unterschriften. Papier können wir noch gar nicht genau sagen, weil wir da momentan noch in der Zählphase sind. Wir haben extra jemanden beschäftigt, der da mal anfängt, sich, oder der da schon mit angefangen hat, schon seit einiger Zeit im Grunde die ganzen Unterschriftenlisten zu zählen. Und Unterschriftenlisten können noch bis zum 26. August zur Verdi-Bundesverwaltung nach Berlin geschickt werden, damit sie noch in die Zählung Einfluss finden. Und wie gesagt, am 9. September ist dann auch der Online-Unterschriftenschluss. Und wir werden am 13. September die Papierunterschriften dem Bundesverwaltungsamt überreichen zur Überprüfung, weil diese ganzen Unterschriften, die da sind, müssen natürlich von den Landesbehörden noch auf ihre Gültigkeit geprüft werden. Und danach geht es dann an die EU-Kommission quasi, gibt dann jedes einzelne Land gibt dann das Okay, dass so und so viele Unterschriften eingegangen sind, gültige Unterschriften, und dann muss sich die EU-Kommission dem ganzen Thema dann nochmal nähern, und wir werden das nutzen, unsere Forderung dann nochmal in Brüssel vorzustellen und da noch weiter auch Einfluss zu nehmen mit den 2 Millionen, hoffentlich 2 Millionen Unterschriften im Rücken dann auch. Ja, kann nur jeden herzlich bitten, noch eben die Initiative zu unterstützen.
Und wie ist dann das weitere Prozedere?
Die EU-Kommission, wie gesagt, muss dann erstmal offiziell die Bürgerinitiative als erfolgreich erklären. Dann finden Anhörungen statt, die dann sich in der Winterzeit, denke ich mal, abschließen werden. Und so, dass wir im Februar, wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege, muss sich die EU-Kommission dann entsprechend geäußert haben, wie sie denn mit der Bürgerinitiative weiter umgeht. Und wir machen natürlich entsprechend weiter Druck auf politischer Ebene, dass möglichst viele unserer Forderungen auch direkt irgendwie Einfluss in die europäische Politik finden. Aber daran muss sich dann die EU-Kommission auch messen lassen, ob sie dieses Instrument Bürgerinitiative ernst nimmt oder nicht. Aber das kann man dann letztendlich auch erst wirklich im nächsten Jahr sagen, wenn wir wissen, was denn tatsächlich passiert ist.